SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Fabian Elsässer. Schönen guten Abend. Fränkischer Hausflur mit 3 Buchstaben oder Zeichen der Würde eines Klostervorstehers mit 8 Buchstaben. Das eine ist der Ehren, das andere der Abtsstab. Schon herrlich, was man in Kreuzworträtseln verlässlich für Begriffe raten darf, die man im Alltag wahrscheinlich nie benutzen würde und die man vielleicht nur kennt, wenn man regelmäßig solche Rätsel löst. Aber wer denkt sich das aus? Nicht nur Kreuzwort, sondern auch die ganzen anderen Rätseltypen vom Puzzle bis zum Zahlenrätsel. Unter anderem unser heutiger Gast, Johannes Susen. Er ist Rätselredakteur in Brühl im Rheinland. Willkommen bei SWR 2 Tandem.
Guten Abend allerseits.
Herr Susen, wie sieht so ein Arbeitstag in der Regel bei Ihnen aus?
Jeder Arbeitstag beginnt mit der Wortschatzpflege. Das heißt, das Herzstück einer Rätselagentur ist der Wortschatz, der immer aktuell sein muss, der immer mit neuen Wörtern gefüttert werden muss, der auch mit alten Wörtern korrigiert werden muss. Und das ist die Hauptarbeit eines Rätselredakteurs und die ist jeden Morgen angesagt.
Und dann, also wie sieht das aus? Da schreiben Sie dann neue Begriffe in Ihre Datenbank oder gucken, also wo kommen die neuen Begriffe her? Wo kommt die Wortschatzpflege her?
Als Rätselredakteur liest man viel, ist im Kulturbereich sehr tätig, liest natürlich Tageszeitungen, Magazine und nimmt alles auf, was an Wörtern in diesen Medien gebraucht wird. Und wenn man diese Wörter schön findet und wenn man glaubt, dass sie auch dem Rätsellöser gefallen, dann nimmt man sie in den Wortschatz auf.
Welche Wörter haben Sie heute aufgenommen?
Heute habe ich den Stylit aufgenommen. Das ist ein Fachbegriff, den ich vorher gar nicht kannte. Der ist mir heute in einer Fachzeitschrift begegnet. Ein Stylit ist ein sehr asketisch lebender Einsiedler. Und zwar ein Einsiedler, der auf einer Säule lebt, auf dem Kapitell einer Säule und sich dort aufhält. Und ich kannte das Wort bisher nicht, aber es gibt einen sehr schönen deutschen Begriff dafür. Das ist der Säulenheilige.
Ah.
Und den hat es wirklich gegeben. In unserer Zeit natürlich nicht mehr, aber im Mittelalter, in Osteuropa vor allem, gab es diesen Stylit.
Herr Susen, was ist die Rätselform, die Sie am häufigsten entwerfen?
Das ist das Kreuzworträtsel und in den letzten Jahren hinzugekommen das Sudoku. Diese beiden Rätselarten sind die am häufigsten, die ich entwerfe und die auch in Deutschland gelöst werden.
Vielleicht nochmal für die, die es doch nicht kennen, was ist ein Sudoku eigentlich? Ich habe immer gedacht, es ist ein Zahlenrätsel, das stimmt aber gar nicht.
Das stimmt nicht wirklich, aber die meisten nennen es Zahlenrätsel, weil es meistens mit Zahlen gelöst wird. Aber in Wirklichkeit ist es ein Symbolrätsel. Anstelle der Zahlen könnte man auch Buchstaben nehmen, könnte man auch andere Symbole nehmen und dieses Rätsel lässt sich auch dann lösen. Es geht also nicht um Mathematik bei diesem Rätsel.
Wie funktioniert das? Also ich habe noch nie eins gemacht. Ich gucke da immer drüber weg. Wie funktioniert Sudoku? Vielleicht mal so für,
ja,
die, für die ganz Schlichten.
Ist ein Quadrat mit 9 Unterquadraten. Das große Quadrat hat 9x9 Kästchen, die Unterquadrate 3x3. Und die Aufgabe lautet, geben Sie in jede Zeile und in jede Spalte eine Zahl von 1 bis 9 genau einmal ein. Und das gilt auch für die Unterquadrate. Und das ist die Aufgabenstellung und ein Sudoku kann man nur mit logischem Nachdenken lösen. Man muss keine Mathematikkenntnisse haben.
Und welche Rätselformen gibt es sonst noch so?
Bei den logischen Rätseln gibt es Tausende, die in bestimmten Rätselzirkeln gerätselt werden, die man auf dem Markt gar nicht so kennt. Eins der bekannteren Zahlenrätsel ist noch das Kakuro, wo man nur die Endsummen genannt bekommt und dann die einzelnen Zahlen und Ziffern einsetzen muss, um zu diesem entsprechenden Ergebnis zu kommen. Und ansonsten das Kreuzworträtsel, was wir ja auch in vielen Variationen kennen. Das normale Kreuzworträtsel, wo sich Rätselbegriffe kreuzen, das kennt jeder, aber man kann zum Beispiel auch ein Lösungswort mit hinzufügen, man kann Vorgabebegriffe nennen, man kann die Lösungsfelder in einer bestimmten Art und Weise anordnen. Da gibt es auch viele Möglichkeiten, ein Kreuzworträtsel abwechslungsreich zu gestalten.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass der Grundstock einer Rätselredaktion der Wortschatz ist. Das ist sicherlich ganz wichtig bei den Kreuzworträtseln. Aber wie ist es eigentlich mit den Rastern? Also kann man die irgendwo kaufen? Kriegen Sie die von irgendwelchen Verlagen oder müssen Sie die selber bauen, die Raster dieser Kreuzworträtsel?
Nein, die muss man selber bauen. Man hat ja eine bestimmte Fläche zur Verfügung, die man damit füllen muss. Man muss wissen, wie groß ein Kästchen sein darf. 10x10 mm ist die Normalgröße. Ist es kleiner, kann man bei den sogenannten Schwedenrätseln die Schrift nicht mehr so gut lesen. Wird es größer, das Kästchen, sieht es nicht mehr so schön aus. Also 10x10 und dann weiß man, wie groß das Gitter ist, wenn man die Fläche genannt bekommen hat. Und dann geht man hin und füllt diese Fläche mit Lösungsbegriffen und den Fragekästchen aus. Und das macht man per Hand.
Wieso sagt man eigentlich Schwedenrätsel? Den Begriff habe ich auch schon öfter gelesen. Ich habe mich gefragt, warum das?
Also das Schwedenrätsel ist ein Kreuzworträtsel, bei dem die Fragen im Rätsel integriert sind und nicht neben dem Rätselgitter stehen, sondern im Rätsel integriert sind. Und der Sage nach gab es in den 60er Jahren einen deutschen Rätselredakteur, der seinen Urlaub in Schweden verbrachte und dort zum ersten Mal diese Rätselart gesehen hat. Die hat er mit nach Deutschland genommen und da er das halt in Schweden gesehen hat, hat er das Schwedenrätsel genannt. Und dieser Name ist heutzutage in Deutschland üblich. Ich habe ein bisschen nachgeforscht, wie die Schweden dieses Schwedenrätsel nennen. Die nennen es übrigens skandinavisches Rätsel und sagen, sie hätten es von den Dänen bekommen. Soweit mein Wissen zum Kreuzworträtsel und Schwedenrätsel.
Also es ist eigentlich die gebräuchliche Form inzwischen, oder? Dass die Fragen integriert sind. Ich sehe das ganz selten, dass mal Fragen nebendran stehen. Ist schon so, oder?
Das ist die weitaus häufigste Form in Deutschland und auch die beliebteste.
Und was mir mal auffällt, oft gibt es ein Lösungswort. Also manchmal aber in der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel nicht. Und mir muss ich ehrlich sagen, mir fehlt was, wenn ich keines habe. Wie geht's Ihnen damit?
Ich mache es auch gerne mit Lösungswort, aber auch ohne. Das ist ja von der Tätigkeit des Rätsellösens her völlig gleich, ob ich ein Schwedenrätsel mit Lösungswort oder ohne Lösungswort löse. Ein Unterschied ist schon, wenn ich bestimmte Vorgabebegriffe habe. Beispielsweise Begriffe aus einem bestimmten Fachbereich, wo ich dann den Stylit beispielsweise anfügen würde, da kommen dann schon mal Begriffe, die schwieriger zu erraten sind, die man nicht so einfach weiß. Normalerweise mache ich Kreuzworträtsel mit einem Wortschatz, wo ich denke, das sind Begriffe, die jeder schon mal zumindest mal gehört oder gelesen hat.
Was sind denn die Schwierigkeiten eigentlich, gerade jetzt mal beim Kreuzworträtsel, wenn man so eins entwirft?
Die Überkreuzungen. Das ist die Schwierigkeit. Man kann ja nicht jedes Wort mit jedem überkreuzen. Die Länge der Worte spielt eine Rolle und auch die Buchstaben, die in diesem Wort vorkommen, spielen eine Rolle. Man weiß, X, Y, Z kommt nicht so oft in Wörtern vor, aber E, R, N, das sind Buchstaben, die häufiger vorkommen. Also sucht man Begriffe, die möglichst ein E, R, N aufweisen und mit denen kann man häufiger dann Überkreuzungen zustande bringen.
Gibt es denn besonders schwierig zu füllende Längen, also zum Beispiel zwei Buchstaben oder drei Buchstaben, weil es da gar nicht so viele Wörter gibt? Also man kann ja auch nicht immer fragen, Wort der Zustimmung, ja oder Anrede für Freunde,
ja.
Du, ne?
Ja, also der Standard ist im Augenblick bei den Schwedenrätseln so, dass man keine zweibuchstabigen Wörter mehr einbaut. Man hat also mindestens dreibuchstabige Wörter und es gibt nur die einen Buchstaben, die nicht gekreuzt werden. Alles andere muss sich heutzutage kreuzen.
Aber es gibt jetzt nicht so typische Füllwörter.
Es gibt typische Füllwörter, die eben aufgrund ihrer Buchstaben häufiger benutzt werden. Sie haben eben den R genannt. E ist der häufigste Buchstabe im Deutschen. R und N zählen auch zu den häufigeren Buchstaben. Und deswegen findet man in Kreuzworträtseln häufiger den R. Oder auch das T-I hat gleich drei E's an Buchstaben.
Aufbrühhilfe, glaube ich, ist da meistens die Umschreibung.
Korrekt, korrekt. Also das DI findet man deswegen auch häufiger in Kreuzworträtseln.
Aber ganz im Ernst, ich komme aus Franken, ich habe das Wort R noch nie gehört, in meiner ganzen Kindheit nicht und auch danach nicht.
Ja, das habe ich recherchiert. Also R ist ein historischer Begriff. Fränkisch für Hausflur wäre die falsche Frage. Es ist der fränkische Hausflur, also ein historischer Begriff. Und der R ist in einem Herrenhaus, es gibt also ein Gebäude, das auch so heißt, Herrenhaus, ist der Eingangsbereich, wo auch Herd- und Küchenbereich war im Mittelalter. Links waren die Wohnanlagen, rechts die Stallungen und der Mittelpunkt war eben dieser Erren. Und aus dem Erren hat sich das Errenhaus entwickelt. Es gibt heute noch Errenhäuser, die man in Franken bewundern kann. In den Niederlanden habe ich auch schon welche gesehen. Und wenn man heutzutage in Würzburg wohnt, beispielsweise, würde man seinen Flur nicht Erren nennen. Aber als historischen Begriff ist der Erren tatsächlich vorhanden.
Herr Susen, das erste Kreuzworträtsel erschien am 21. Dezember 1913, und zwar in der New York World. Und da war ich etwas überrascht über diese Information. Ich hätte gedacht, die Rätselform ist viel älter.
Diese Rätselform ist auch tatsächlich älter. Es gab schon Mitte des 19. Jahrhunderts, also um 1850, die sogenannten magischen Quadrate, ein Rätsel, was an ein Kreuzworträtsel erinnert, wo man aber in den Zahlen und den Spalten immer den gleichen Begriff einsetzen muss. Und am 21. Dezember 1913 hat ein Liverpooler Redakteur, der bei der New York World arbeitete, ein Kreuzworträtsel erfunden, indem er in Zwischenkästchen eingesetzt hat und in diesen Zwischenkästchen Fragen eingefüllt hat. Und damit hatte man auf einmal viel größere Möglichkeiten, ein Rätsel zu gestalten, als das vorher mit den magischen Quadraten der Fall war.
Was war die Idee dahinter? Einfach die Leute irgendwie auf dem Weg zur Arbeit zu unterhalten?
Nein, das war die Weihnachtsausgabe der New York World und der Chefredakteur bat seinen Kulturredakteur, sich doch etwas Besonderes für die Weihnachtsausgabe auszudenken. Und das war das Kreuzworträtsel, was Arthur Wynn dann erfunden hat.
Und dass man im Grunde bis heute so lösen kann.
Und das kann man bis heute noch so lösen. Er hatte eine besondere Form, eine Rautenform. Heute hat man ja in der Regel das Rechteck für ein Schwedenrätsel. Er hat übrigens das Rätsel damals, als er es erfunden hat, Wordcross genannt, also Wortkreuz. Und erst im Laufe der Zeit ist daraus das Crossword, also das Kreuzwort, entstanden, was wir heute alle benutzen.
Was ist denn für Sie eigentlich, große Frage, der Sinn von Rätseln?
Unterhaltung. Das ist Rätsel lösen. Es heißt übrigens Rätsel lösen und nicht Rätsel raten. Man rät ja nicht. Man bringt sein Wissen ein. Rätsel lösen ist eine intelligente und kurzweilige Unterhaltung, die genau deswegen Spaß macht. Man kann es alleine machen, man kann es aber auch mit anderen zusammen machen.
Oh, das kenne ich selten. Ist das so?
Ja, das ist so vor allem bei dem sogenannten Times-Rätsel, wo die Fragen nicht direkt gestellt werden, sondern verklausuliert gestellt werden, wo man überlegen muss, was meint der Autor mit dieser Frage, worauf will er hinaus? Und das kann man wunderbar im Personenkreis
überlegen. Und das finde ich fürchterlich. Das sind diese zum Beispiel um die Ecke gedacht oder
Um die Ecke gedacht, das ist ein sogenanntes Times-Rätsel, ja.
Ah, und machen Sie die auch?
Ja, die mache ich sogar sehr gerne und die mache ich auch zusammen mit meiner Frau.
Nein, im Sinne von entwerfen
Herstellen,
Sie die auch?
Ja, werden auch von mir entworfen, aber nicht auf dem Niveau, wie es die Times macht. Ist ja ein sehr schwieriges Rätsel, sondern ich versuche es so einfach zu machen, dass es auch auf dem Markt erscheinen kann.
Ja, aber ich begreife die manchmal nicht. Also zum Stern ist oder so, oder auch in der, ich glaube, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat die, glaube ich, auch, und da stehe ich dann immer davor. Also kann es sein, dass man irgendwie lernen muss, wie der jeweilige kodiert. Also
man muss den Code kennen. Also wenn man zum Beispiel nach der Frau im Wannenbad fragt, im Wannenbad, in diesen Buchstaben ist das Wort Anne enthalten. Wannenbad. Also ist die Frau diese Anne.
Ah, das heißt, denn ich würde es mir da wahrscheinlich wieder zu bildlich vorstellen. Vielleicht ist das so das Problem bei mir. Ja.
Oder wo führen die Frauen ihre Männer an der Leine spazieren?
In Hannover?
Sehr gut.
Das war doch mal ein Glückstreffer. Und da sind wir schon dabei. Was kann man alles lernen beim Rätseln?
Beim Kreuzworträtseln speziell kann man seinen Wortschatz einbringen. Man kann neue Begriffe kennenlernen. Man kann sein Wissen vergrößern. Man kann seine Lebenserfahrung mit einbringen und kann es in Kreuzworträtseln auch bestätigen. Und das auf eine spielerische Art und Weise.
Und jetzt zum Beispiel beim Sudoku, was ja wahnsinnig beliebt geworden ist in den vergangenen Jahren.
Sudoku fordert logisches Denken und das ist ein anderer Denkprozess als beim Kreuzworträtsel. Der dritte Bereich ist das Puzzle-Rätsel und Wortsuchspiel, wo das Kombinationsvermögen und Konzentrationsvermögen wichtig ist.
Also kann man sagen, Rätsel lösen hält einen länger schlau oder wach?
Rätsel lösen hält einen länger schlau, dient aber in erster Linie der Unterhaltung. Es gibt Untersuchungen, die besagen, dass es auch in gewisser Weise vor Altersdemenz schützt.
Auch schon wieder ein Aspekt. Welche Verantwortung hat man denn als Rätselredaktion?
Als Rätselredaktion, als Rätselhersteller hat man die Verantwortung, dass wenn man ein Rätsel macht, immer den Rätsellöser im Bild haben muss. Was macht dem Löser Spaß? Womit wäre er überfordert oder unterfordert? Man muss also genau diese Mitte finden, wo der Rätsellöser ein Rätsel noch als Herausforderung begreift und er das auch mit überlegen lösen kann. Wird es zu einfach, führt das zu keinem Glücksgefühl, zu keinem Erfolgsgefühl, ist es zu schwierig, erzeugt es nur Frust.
Gut, bleiben wir beim Kreuzworträtsel. Das ist ja wahrscheinlich somit das am häufigsten verbreitete. Was sind denn so typische Wörter, die eigentlich nur Kreuzworträtsellöser kennen?
Ja, wir hatten eben schon den Erren genannt, der fränkische Hausflur. Das T-Ei wird auch gerne nachgefragt, weil es drei E's an Buchstaben hat. Mhm. Und das sind so Begriffe, die sich sehr gut mit anderen Wörtern kreuzen lassen.
Oder Re zum Beispiel. Ich glaube, Re ist irgendwie Wende. Wende.
Also alle drei buchstabigen Begriffe, die ein E enthalten, sind bei Rätselherstellern sehr beliebt.
Sie hat mir vor der Sendung noch was erzählt, da wären Sie über einen Sklavensee gestolpert.
Ja, es gibt Rätsel, da wird nach einem Vor am großen Sklavensee gefragt. Und die Antwort lautet Re, R-A-E geschrieben. Und das habe ich recherchiert, habe es nirgendwo belegt gefunden, weiß nicht, ob es dieses Vor wirklich gibt oder gegeben hat. Deswegen ist es bei uns aus dem Wortschatz herausgenommen worden. Aber aufgefallen ist mir bei der Recherche auch, dass der Sklavensee nichts mit Sklaven zu tun hat.
Wo ist der überhaupt?
Sondern in Kanada. Ich glaube, der tiefste See Kanadas ist das. Dass der nichts mit Sklaven zu tun hat, sondern ist nach einem Indianerstamm benannt, der sich Slave nannte und aus dem Englischen übertragen Slave ins Deutsche Sklave. Und deswegen hat man diesen See Sklave genannt. Heute weiß man, dass das ein Übersetzungsfehler gewesen ist, aber man hat es bei dieser
Bezeichnung gelassen. Aber Slave bedeutet doch eigentlich Sklave, oder?
Ja, das war der Bezeichnung für den Indianerstamm und da hieß er nicht Sklave.
Ah, verstehe. Gibt es Wörter oder Begriffe, die Sie so gerne mögen, dass Sie versuchen, sie möglichst oft einzubauen oder raten zu lassen?
Nein, so gehe ich nicht vor. Also es gibt einen Grundwortschatz, das sind ungefähr 30.000 Begriffe, Lösungsbegriffe, von denen ich glaube, dass jeder sie beherrscht oder sie zumindest schon mal gesehen oder gehört hat. Und mit diesen 30.000 Begriffen versuche ich Rätsel zu erzeugen. Unser Wortschatz ist in 9 Schwierigkeitsstufen eingeteilt und diese 30.000 sind die ersten 3 Schwierigkeitsstufen, aber es geht bis zu 9 hoch und bis zu 70.000 Begriffen. Und ich nutze auch schon mal Schwierigkeitsstufe 4, aber was in 9 oder 8 oder 7 ist, habe ich noch nie nachgefragt, weil ich denke, das ist für den normalen Löser einfach zu schwierig. Destillit zum Beispiel ist eine Wortschatzstufe 8.
Was macht man damit dann mit diesen schönen Eskalationsstufen, wenn man sie nie nutzt?
Es gibt Auftraggeber, die auch gerne mal einen richtig schwierigen Begriff im Rätsel haben wollen, weil sie glauben, unsere Leser sind besonders intelligent und dann nimmt man diese Begriffe, die man normalerweise nicht nehmen würde.
Inwiefern ist ein Rätsel eigentlich Kulturgut? Ich meine, es ist jetzt ja schon gut 100 Jahre alt, aber genau. Ist es damit schon Kulturgut?
Kulturgut, also es bewahrt die Sprache. Es geht mit Sprache um. Wer Sprache liebt, kann Rätsel lösen, Rätsel herstellen. Und es ist im Grunde der behutsam spielerische Umgang mit unserer Sprache. Es ist eine Herausforderung, einen Lösungsbegriff so zu hinterfragen, dass man die Frage auch versteht und dass in der Frage nicht bereits der Lösungsbegriff enthalten ist. Also das Burgverlies darf man nicht nachfragen mit Verlies einer Burg, sondern würde man zum Beispiel Gerke einer Festungsanlage nennen. Und es darf auch niemals so sein, dass der Löser einen Begriff nicht herausfindet, in der Lösung nachschaut und dann sich sagt, ach, das war gemeint. Das heißt, der Begriff muss so konkret sein und die Frage danach muss so konkret sein, dass der Löser damit umgehen kann.
Finden Sie eigentlich, dass bestimmte Begriffe besser nicht gesucht werden sollten? Gibt es sowas? Also ich nehme mal ein Beispiel, preußischer Feldherr mit 6 Buchstaben, Moltke oder so.
Der ist bei uns nicht in Wortschatzstufe 1 bis 4, ganz sicher nicht. Natürlich lasse ich bestimmte Begriffe nicht zu. Kriminelle, El Capone, kommt bei uns nicht vor. Politiker kommen bei uns nicht vor. Alles, was direkt unter der Gürtellinie ist, kommt bei uns nicht vor. Also beleidigende, obszöne politische Begriffe werden nicht verwendet bei uns.
Wieso keine Politiker, also gar keine?
Staatsmänner natürlich schon, aber normale Politiker werden nicht, weil durch Zufall hätten wir dann vielleicht drei Politiker einer Partei in einem Rätsel und die andere Partei kommt nicht davor. Dann würde man vielleicht eine Absicht dahinter vermuten, die aber nicht da ist.
Apropos Staatsmann, es wird immer nach Perón gefragt, argentinischer Staatsmann. Eigentlich müsste da stehen argentinischer Diktator, oder?
Genau, korrekt. Deswegen kommt er auch bei uns nicht vor.
Und ich habe neulich etwas gefunden, was mich regelrecht schockiert hat. Da war gesucht Lockenfrisur Krauskopf und gemeint war Afro.
Afro,
wie finden Sie das?
Ja, kommt bei uns vor. Der Afro ist eine Krausfrisur, hat keinerlei Beigeschmack bei mir.
Wirklich?
Ja, tatsächlich. Meine Frau zum Beispiel hat ein Afro und das ist eine ganz normale Frisur.
Warum? Ja, aber ist der Begriff nicht irgendwie im Grunde doch fast rassistisch, weil er eben nahelegt, dass alle Afrikaner so eine Frisur hätten?
Nein, wir haben ja Europäer, die so eine Frisur haben und deswegen halte ich Afro für einen ganz neutralen Begriff.
So kann man sich da täuschen. Ich hätte es anders verstanden, aber gut. Erkennt man in Rätseln vielleicht auch die politische oder historische Situation, in der sie entstanden sind? Ich weiß nicht, ob es sowas wie Rätselhistoriker gibt, aber wenn man sich jetzt was aus den 60ern, 70ern anguckt, sind wahrscheinlich andere Begriffe gesucht worden.
Ja, gibt es, aber die spielen in der Gegenwart keine Rolle.
Rätselschreiben ist also auch eine Verantwortung, was man nutzt, was man nicht nutzt.
Genau, richtig.
Mein Gast ist heute ein Mann, dessen Beruf es ist, anderen Rätsel aufzugeben. Johannes Husen leitet seine eigene Rätselredaktion im Rheinland. Früher hat er bei einem großen Verlag Rätsel entworfen. Herr Husen, Wunschberuf oder eher so eine Zufallsentwicklung in Ihrem Leben?
Es war eine Zufallsentwicklung, die sich zu einem Wunschberuf ausgewachsen hat.
Wie kam das konkret?
Ich habe die klassischen brotlosen Künste studiert, Germanistik, Politologie und Geschichte und habe nach dem Studium einen Job gesucht und zufälligerweise war in diesem Moment eine Stelle in der Rätselredaktion frei. Ich bin dahin, habe zur Probe gearbeitet, habe gemerkt, das macht mir Spaß. Ich bringe das nötige Know-how mit, um diesen Job auszufüllen. Bin ja auch gelernter Bankkaufmann und habe auch Volks- und Betriebswirtschaftslehre studiert, habe also ein breites Allgemeinwissen. Und das ist die beste Voraussetzung dafür, ein Rätsel herzustellen. So bin ich als Rätselredakteur und Rätselmacher in meinem Berufsleben sehr glücklich geworden.
Und das war eine Stellenanzeige in der Tageszeitung oder war das so ein Unter-der-Hand-Tipp?
Das war ein Unter-der-Hand-Tipp. Eine Freundin hatte mir verraten, ich arbeite in dieser Rätselredaktion, ich möchte gerne in einen anderen Verlag wechseln. Wäre das nicht etwas für dich? Wenn du kommst, kann ich gehen. Und so bin ich Rätselredakteur geworden.
Wie groß ist der Markt denn heute?
Also wir wissen, dass es in Deutschland ungefähr 40 Millionen Rätsellöser gibt.
Ach.
Davon ungefähr 30 Millionen, die sich regelmäßig Rätselzeitschriften kaufen. Der Markt, der ist auch sehr voll. Neben den Rätseln in Tageszeitungen, Magazinen gibt es ungefähr 400 periodisch erscheinende Rätselmagazine, die wöchentlich erscheinen, zweiwöchentlich oder zweimonatlich. Und das ist der heutige Markt. Das ist eine Erschwernis. Als ich angefangen habe, hatten wir ungefähr 130 Rätselmagazine. Inzwischen sind es 400. Der Markt ist nicht größer geworden. Das heißt, die einzelnen Bereiche, die jeder für sich in diesem Markt hat, werden kleiner.
Das heißt, es gibt auch mehr Rätselredakteure als früher? Oder haben Sie einfach nur mehr Abnehmer?
Es gibt nicht mehr Rätselredakteure, aber die Arbeit, die ist schon einfacher geworden. Als ich in den 80er Jahren angefangen habe, musste ich noch mit Blatt und Bleistift ein Rätsel entwerfen. Heute mache ich anstelle des Bleistifts, habe ich den Computer. Mit dem geht es einfacher, ein Rätsel zu machen. Aber der Computer macht nicht das Rätsel, der Rätselredakteur macht es. Es gehört immer Verstand und Herzblut dazu. Aber mit dem Computer geht es einfach schneller. Und wo ich früher ein Rätsel machen konnte, kann ich heute eine Vielzahl von Rätseln machen, zeitlich betrachtet.
Ja, also wie viel schafft man da am Tag? Und wie viel hätte man früher geschafft in der Vorcomputerzeit?
Das kommt ganz darauf an, welche Rätsel man herstellt, in welchem Schwierigkeitsgrad man sie macht. Wenn ich Sudoku mache, kann ich 100 am Tag machen. Ich kann aber auch an einem Sudoku stundenlang arbeiten. arbeiten, bis es so gut hergestellt ist, dass es mich befriedigt.
Aber Sie sagten gerade, es sind viel mehr Publikationen als früher, wenn aber die Anzahl der Rätselredakteure nicht gestiegen ist, dann haben Sie doch alle ein sicheres Auskommen, oder?
Die einzelnen Verkaufszahlen sind natürlich geringer geworden und dann werden eben auch schneller Objekte eingestellt und das bedeutet dann für den Rätselmacher, der dieses Rätselmagazin geliefert hat, dass ihm ein Auftrag weggebrochen ist.
Das heißt, Sie machen dann auch nicht nur ein Rätsel für ein Magazin, sondern Sie haben mir vorhin so ein Rätselheft in die Hand gedrückt vor der Sendung. Sie machen dann die ganzen Hefte auch teilweise?
Ich mache ganze Hefte, ja. Das ist die Hauptarbeit, die wir machen. Für Tageszeitschriften ist für uns nur ein Nebenprodukt. In der Regel machen wir ganze Zeitschriften von vorne, also vom Konzept her. Das Layout wird bei uns gemacht, sie werden druckfertig gemacht und dann erst gehen sie in die Druckerei und dann erst ist der Verlag für die Verteilung zuständig.
Mhm. Fragen Sie doch mal, für was für Tageszeitungen Sie, also wo kann ich Rätsel von Ihnen, vielleicht auch in Baden-Württemberg oder irgendwo in Süddeutschland von Ihnen lösen?
Im Augenblick gibt es nur Rätselmagazine, die auf dem Markt sind. Ich habe Ihnen eben eins gegeben, das nennt sich Kreuzworträtsel für jeden Tag. Und so gibt es auch ein Rätselmagazin mit logischen Rätseln, das heißt Logisch. Es gibt eins mit Sudoku-Rätseln, das heißt Sudoku. Und ein viertes Rätselmagazin, das wir herstellen, heißt Logicals. Logicals sind besondere Rätsel, wo man aus verschiedenen Andeutungen erschließen muss, in welcher Beziehung die ganzen Gegenstände und Personen stehen.
Ist denn das Internet, man kann auch Rätsel online inzwischen lösen. Ist das irgendwie eine Bedrohung für das, was Sie machen?
Eine Bedrohung sehe ich nicht, weil auch diese Rätsel müssen hier hergestellt werden von Rätselmachern. Aber
da gibt es noch keinen Algorithmus, keine künstliche Intelligenz, die das einem abnehmen könnte.
Nein, nein, die werden genauso gemacht wie die Printrätsel. Ich merke aber, bei mir selber, aber auch im Bekanntenkreis, Rätsel lösen macht man am liebsten schon mit einem Blatt Papier und einem Bleistift oder Kugelschreiber. Es macht mehr Spaß, als es online am Computer zu lösen.
Jetzt aber doch nochmal, vielleicht auch für die, die jetzt gerne Rätselredakteur werden möchten, die Frage, wie viel von Ihnen wird es geben in Deutschland?
Das ist eine Frage, die ich mir noch nie gestellt habe. Es gibt große Rätselagenturen, die 20, 30 Angestellte haben. Davon gibt es vielleicht eine Handvoll in Deutschland. Kleine Rätselagenturen gibt es vielleicht auch 5 bis 10. Und dann gibt es aber viele Rätselmacher, die alleine sind. Alleine Rätsel machen, die das nebenbei machen. Studenten, die das machen.
Wo verkaufen die das dann hin?
An die Rätselagenturen.
Ah, die dann wieder nur Zulieferer sind. Also es gibt aber jetzt genau. Aber keine Tageszeitung, die sich noch einen Rätselredakteur leisten würde,
nein,
oder sowas.
Nein, das kommt immer aus einer Rätselagentur.
Auf jeden Fall ein spannender Markt. Ja, Susan, Sie haben uns jetzt viel erzählt, wie man solche Rätsel entwirft, auch wie der Rätselredaktionsmarkt so aussieht in Deutschland. Sie lösen auch privat gerne welche, das haben Sie auch schon erzählt. Ich habe von Ihnen mal einen Satz gelesen in einem Interview. Rätsel machen übrigens glücklich. Worin besteht es, dieses Rätselglück?
Also Rätsel machen glücklich. Man bekommt mit dem Rätsel eine Herausforderung gestellt, eine Aufgabe gestellt und wenn man die bewältigt hat, dann hat man im äußersten Fall ein Glücksgefühl. Aber auf diesen Satz bin ich gekommen, weil ich bei mehreren Rätselmeisterschaften immer festgestellt habe, am Ende des Abends, am Ende der Meisterschaft sehe ich bei allen Rätsellösern immer nur glückliche Gesichter und jeder ist zufrieden, dass er mit dieser Rätselmeisterschaft teilgenommen hat und sie bestanden hat.
Ja, es gibt Rätselmeisterschaften, Sie veranstalten selber welche, ne?
Ja, ich veranstalte selber Rätselmeisterschaften, das ist eine Kreuzworträtselmeisterschaft, die einmal im Jahr stattfindet und wo wir für die Endrunde 40 Kreuzworträtsellöser einladen. Und die besten 4 von diesen 40 müssen dann am Ende der Veranstaltung Cora Publicum ein Rätsel lösen, sodass jeder zuschauen kann. Und der beste von diesen 4 ist dann der deutsche Kreuzworträtselmeister. Es gibt aber auch noch andere Meisterschaften, die sich nur mit logischen und Sudoku-Rätseln beschäftigen. Wir haben also insgesamt 3 Rätselmeisterschaften in Deutschland. Und die Rätselmeisterschaften im Sudoku-Bereich und im logischen Rätselbereich werden von einem Verein veranstaltet, der sich Logic Masters Deutschland nennt. Und dieser Verein ist 2005 zusammen mit anderen Rätselenthusiasten und mir gegründet worden.
Was für Leute schauen da zu und was für Leute machen damit?
Das sind Menschen jeden Alters, jeden Geschlechts und aus jedem Wissensbereich. Wir haben also natürlich bei logischen Rätseln Mathematiker und Informatiker vorne, aber auch den Paketzusteller oder den Koch, die das genauso machen. Der beste deutsche Rätsellöser in logischen Rätseln ist ein Informatiker, der zweitbeste ist ein Paketzusteller.
Ach. Und bei den hat vielleicht auch seinen Beruf verfehlt dann, ne?
Ich glaube, er ist in seinem Beruf glücklich. Und er ist glücklich auch im Rätsellösen, dass er das so gut bewältigen kann. Und bei den Kreuzworträtsellösern sehen wir, dass es vorwiegend ältere Menschen sind. Bei den logischen Meisterschaften sind es vorwiegend jüngere. Bei den Kreuzworträtselmeisterschaften sind es ältere Menschen, weil die eben schon eine gewisse Lebenserfahrung mitbringen und dadurch einen viel größeren Wortschatz haben, wie man das als junger Mensch haben kann. Dafür ist man
also bin ich mit meinen Mitte 40 schon im Rätselrateralter oder
so genau dazwischen. So bei den logischen Rätseln sind die jungen Leute etwas fitter im Kopf als die älteren und bei den Kreuzworträtseln ist es eben umgekehrt und mit Mitte 40 ist man da irgendwo tatsächlich in der Mitte.
Ja, damit kann ich statistisch begründen. Was sagen eigentlich Menschen, die Sie neu kennenlernen und nach Ihrem Beruf fragen und da sagen Sie, ich entwerfe Rätsel oder ich bin Rätselredakteur, was sagen die?
Die sind alle verdattert, genau wie Sie das waren, weil keiner fragt sich, wo kommen eigentlich die Rätsel her, die ich jeden Tag in der Zeitung löse und wissen nicht, dass da ein wirklicher Beruf dahinter steckt und dass diese Rätsel tatsächlich professionell konzipiert werden müssen.
Und wodurch? Denn das ist dann eigentlich eine Arbeit im Verborgenen, ne?
Es ist eine Arbeit im Verborgenen, genau, richtig. Man sitzt am Schreibtisch und denkt über ein Rätsel nach.
Ja, nur wodurch erfahren Sie denn dann Anerkennung?
Durch die Rätselmeisterschaften, da treffe ich ja auf meine Löser, mit denen ich reden kann, von denen ich ein Feedback auf meine Rätselmagazine bekomme. Und es gibt Leserbriefe, Leute, die schreiben, dieses Rätsel hat mir besonders gut gefallen oder in diesem Rätsel war ein Fehler. Möge das nie vorkommen.
Aber Sie hatten das schon mal?
Natürlich. Und die Leute, die dann schreiben, in diesem Rätsel war ein Fehler, erwarten dann auch, dass sie Ersatz bekommen für diesen einen Fehler. Ich habe mal ausgerechnet, ein normales Rätselmagazin hat ungefähr 4.500 Lösungsbegriffe. Und wenn ein Lösungsbegriff falsch ist, dann meint der Kunde das Recht zu haben, dann gleich ein neues Rätselmagazin fordern zu können.
Und?
Bekommt er natürlich auch. Und ich bin auf einen Fehler aufmerksam gemacht worden, den ich dann korrigieren kann und in Zukunft hoffentlich dann nicht mehr machen werde.
Man sieht es Ihnen, finde ich, nicht an. Man hört es Ihnen auch nicht an, aber Sie sind doch schon im Rentenalter.
Ja.
Und wie lange machen Sie das weiter?
Das weiß ich noch nicht. Das frage ich mich auch. Meine Frau fragt mich das auch, aber es macht noch viel Spaß. Und solange ich noch das Feedback aus der Rätselszene habe, bin ich damit zufrieden. Und das hält mich natürlich auch geistig fit. Rätsel lösen macht nicht nur geistig fit, auch Rätsel machen hält geistig fit.
Sie sind jetzt ja kein Angebertyp, aber kann man schon sagen, Sie sind so ein Altstar der deutschen Rätselszene?
Als da weiß ich nicht, aber jeder, der in der Rätselszene zu tun hat, kennt mich oder meinen Namen, weiß, wer ich bin. Ja.
Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie dann auch viele, viele schlaue Ideen haben in den nächsten Jahren und viel Spaß dabei. Und sage herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Das war SWR 2 Tandem mit Johannes Susen, Rätselredakteur aus Brühl im Rheinland. Außerdem Gründer verschiedener Rätselveranstaltungen. Die Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann. In der Technik war Thomas Grahl und am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsässer.